ob Spanien, ob England oder ob Frankreich oder sonst was, die können alle Fußball spielen. Aber ich glaube, die Mentalität, was wir an den Tag gelegt haben, das kann uns keiner nehmen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Der Abpfiff gestern, er kam irgendwie zu früh. Aber er kam, weil es musste so sein. Es ist so gekommen, wie es kommen sollte. Die DFB-Auswahl ist leider raus bei dieser Europameisterschaft, das Spiel gegen Spanien. Es war ein hartes, sie haben gekämpft bis zur letzten Sekunde und am Ende verlieren sie dieses mit 0-1. Wir sagen einen wunderschönen guten Morgen. Wir, das bin ich, Miriam Sinnow hier aus Berlin und Nina Potzel, die mir zugeschaltet ist, aus Zürich. Guten Morgen.
Guten Morgen, Miri. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kam der Abpfiff auch ein bisschen zu spät. Es hätte ja durchaus gerne schon früher sein dürfen.
Ja.
Das Ganze. Aber gut. War nervenaufreibend, sage ich mal so. Ich bin auch noch nicht gar nicht so sicher, ob ich das alles schon verarbeitet habe und verkraftet habe. Aber ich bin ja nach wie vor in Zürich und habe dafür noch ein bisschen Zeit.
So ist es, ganz genau so ist es, die EM. Sie ist dann am Sonntag vorbei. Wir haben das Finale zwischen England und Spanien. Darauf blicken wir natürlich auch im Laufe dieser Folge, wollen aber heute nur mal über das sprechen, was gestern passiert ist. Dieses 0-1 der DFB-Auswahl gegen das spanische Nationalteam. Nina, du warst glücklicherweise wieder vor Ort im Züricher Stadion. Die Stimmung, war sie angespannt? War sie einfach nur gut? Wie hast du es gefühlt?
Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das so ein bisschen irgendwie entspannt war. Freudig erwartet eher, weil das ein bisschen war nach dem Spiel gegen Frankreich. Jetzt ist irgendwie alles geil. So, jetzt können sie nur noch gewinnen, wenn sie rausfliegen. Ey, Spanien, das sind die Weltmeisterinnen mit so Weltklasse-Spielerinnen. Und irgendwie war die Stimmung da echt so unterstützend, aber voll da und irgendwie einfach gut, hatte ich zumindest so das Gefühl. Die DFB-Fans haben auch relativ konstant durchgesungen, hatte ich das Gefühl. Also das war echt ziemlich gut. Ich habe wieder eher in der Nähe des DFB-Blocks gesessen als beim spanischen Block, aber die hatten da auch irgendwie gut Stimmung, immer ihre Fahnen schön gewedelt, aber das DFB-Team war schon echt da und dann natürlich immer wieder, da hat tatsächlich Tamara Keller auf Instagram auch einen kleinen Beitrag zu gemacht, dass das DFB-Team ja immer wieder, das haben wir auch gesagt, immer wieder die Menge aufgepeitscht hat und so die Arme von unten nach oben gezogen hat, so nach dem Motto, so jetzt kommt, macht, 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 macht. Und das haben sie auch gemacht, dass die Fankurve echt total drauf angesprungen. Aber auch im Vorfeld war die Stimmung echt super. Ich habe viel, viel mehr DFB-Trikots ehrlicherweise gesehen in der Stadt und bin mir teilweise vorgekommen wie, das ist jetzt keine Werbung hier, aber wie in der Duplo-Verpackung, weil ich finde ja die Trikots aus dem letzten Sommer, diesen Farbverlauf an den Ärmeln, sieht irgendwie total aus wie Duplo-Verpackung. Aber an sich war schon irgendwie echt ganz gut soweit, würde ich sagen. Eine Story gibt es auch noch richtig, also wirklich hat mir das Herz gebrochen. Ich habe auf so einen Observer-Seats gesessen, also ohne Schreibtisch und ist dann noch ein bisschen näher an den Fans dran. Also vor uns haben dann halt wirklich schon bezahlende ZuschauerInnen gesessen. Und es waren vor mir dann ein deutscher Papa mit seinen Kids, die auch, also die Mutter ist Schweizerin und die Kids dann halt DeutschschweizerInnen. Und die Tochter, die muss so 11, 12 gewesen sein, weil der Vater gesagt hat, er hatte sie 2014, als das Männer-DFB-Team 7-1 gegen Brasilien gewonnen hat, hatte er die Kleine auf dem Arm. Deshalb,
wow,
sie ist unser
okay.
Glücksbringer. So. Und der Sohn dazu war so 5 Jahre alt oder keine Ahnung was. Und die waren total knuffig, wirklich ganz niedlich und hatten richtig viel Spaß. Und dann in der Pause der Verlängerung mussten sie los, um einen Zug zu kriegen, weil die sonst keinen Zug mehr kriegen würden. Und an dieser Stelle einmal ganz, ganz liebe Grüße an diese drei, weil das war so heartbreaking, wie sie da einfach nicht los wollten, völlig zu Recht. Und ich hab dann wirklich beim Gegentreffer so sehr an die drei gedacht, die jetzt auf dem Weg nach Hause waren.
Und aber diesen dann wissen wir, woran es gelegen hat. Die waren nicht mehr da. So,
ja,
der Glücksbringer
ja,
war nicht mehr da.
Ja,
bitter.
Es gibt so, so viele Gründe, aber also den Druck will ich jetzt auf gar keinen Fall auf die, diese drei Sätzen. Es gibt so, so viele Gründe, warum das nicht geklappt hat. Wollen wir uns die mal anschauen?
Sehr gern.
Das war der Spieltag.
Dieses 0:1 von Deutschland gegen Spanien. Ich fasse es mal kurz zusammen. Es ist relativ einfach zusammenzufassen, denn das Spiel ging zwar über 120 Minuten, wir haben am Ende aber eben nur ein Tor gesehen. Grund für diese Verlängerung, ganz klar, die beiden Torhüterinnen, auf denen wir auch gerne im Laufe der Folge nochmal eingehen, Ann-Kathrin Berger auf deutscher Seite, Katakol auf der spanischen Seite, haben nun mal jeweils die Gegentore bis zur 113. Minute verhindert. Spanien ist seiner Favoritenrolle im Laufe des Spiels natürlich sehr gerecht geworden. Das DFB-Team hat sich aber gut gegengestemmt, hat lange mitgehalten, hat sich aber hier und da natürlich auch schwer getan. Beide mussten dann aber eben nach 90 Minuten sagen, das war's noch nicht. Es steht weiterhin 0:0. Wir müssen in die Verlängerung. Und in der 113. Minute gab es dann aber eben eine Erlösung. Durch die deutsche Brille gesagt, leider für die Spanierinnen. Die zweimalige Weltfußballerin Aitana Bonmati trifft wirklich sehr, sehr schön zum 1:0. Die kurze Ecke von Ann-Kathrin Berger hat sie überlistet quasi und durchgetroffen. Am Ende wurde weiter gefightet bis zur letzten Sekunde. Die DFB-Auswahl hat sich wirklich in alles reingeschmissen. Aber dann wurde abgepfiffen und somit stand fest, Spanien steht im Finale, trifft am Sonntag auf England. Aber Nina, ich habe es gerade mehrfach gesagt, die DFB-Elf hat sich wirklich gut reingespielt in dieses Spiel, würde ich sagen. Denn wie hast du es wahrgenommen, waren die Spielerinnen von Anpfiff an richtig da? Hat sich das eher entwickelt? Wie hast du es beobachtet?
Ich hatte voll das Gefühl, dass die von Anfang an da gewesen sind, halt auf eine komplett andere Art und Weise, als wir es gewohnt waren bis hierhin. Ich finde, gegen Frankreich hat man das ja schon so ein bisschen gemerkt, dass das DFB-Team eine nicht so sehr dominante und auch spieldominante Rolle einnimmt. Und es war dieses Mal noch mal viel extremer. Das hat ja der Bundestrainer im Vorfeld auch schon gesagt. Wir werden viel hinterherlaufen. Wir werden leiden müssen. Das ist auch bei den Spielerinnen so angekommen. Das hat auch Rebecca Knaack nach dem Spiel gesagt.
Das haben wir so akzeptiert und wir haben uns darauf eingestellt, dass wir eine Zeit lang wirklich auch leiden müssen und geduldig sein müssen ohne Ball und dann aber trotzdem fokussiert. Es ist natürlich eine große Kunst, dann nicht passiv zu werden, weil man weiß, man muss trotzdem in dem Moment dann da sein. Und das haben wir halt wirklich über sehr lange Zeit geschafft.
Und das habe ich auch so gesehen. Also ist natürlich komplett ungewohnt, aber das, finde ich, muss ich auch ehrlich sagen, ist dann auch was, was ich gut finde. So gerne ich natürlich sehen würde, dass das DFB-Team selber mehr am Ball ist und mehr aus dem Spiel macht, weil das fand ich auch so ein bisschen krass. Da ist ja wirklich teilweise überhaupt nicht angelaufen worden. Aber die Fähigkeit, diesen Switch zu machen und auch anzuerkennen, hey, das ist einfach ein komplett anderes Team, das spielt auf einem anderen Level als wir. Das finde ich echt gut, weil dieses Selbstverständnis von wegen, egal gegen wen es geht, wir müssen hier das Spiel machen, finde ich auch Quatsch. Und diese Fähigkeit eben, das finde ich echt gar nicht so schlecht bei all der Kritik, die man auch an Wirk und seinem Stil haben kann. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und dazu kommt dann eben, dass die Defensive heute mich auch auf eine, ich sag mal, komische Art und Weise, da kommen wir bestimmt auch nochmal gleich drauf zu sprechen, aber auf eine komische Art und Weise beeindruckt hat, die sich wirklich alle, das komplette Team, eben nicht nur die Defensive, so in die, also in die Schüsse reingeschmissen haben, in die Pässe von den Spanierinnen. Das war unfassbar beeindruckend. Wollen wir dann mal auf die Spielerinnen auch schauen? Miri, die Aufstellung war ja auch ein bisschen anders.
So ist es. Du hast gerade gesagt, sie mussten irgendwie switchen. Es war ein anderes Spiel als gegen Frankreich. Grund dafür vor allem ist natürlich, dass auch wieder andere 11 Spielerinnen auf deutscher Seite auf dem Feld standen. Christian Wück musste vor allem eben seine Defensive wieder umbauen. Denn ja, Kathi Hendrich ist ja gesperrt, ausgefallen. Sarah Linder verletzt. Wir hatten in der Defensive also diesmal Carlotta Wamser, die zurück war, Sophia Kleinherne von Beginn an und dann eben noch als Innenverteidigerin Knaack und Außenverteidigerin Kett und hatten eben auch vorne Sarah Debritz das erste Mal in der Startaufstellung, die für die gelbgesperrte Sjoerke Nüsken eben starten durfte. Ansonsten blieb alles gleich, aber allein das ist ja vielleicht schon etwas, wo die Spielerinnen natürlich neu zueinander finden mussten. Natürlich funktionieren sie so, denke ich, im Training auch sehr, sehr gut. Aber das dann in so einem sehr wichtigen Spiel hinzubekommen, miteinander zu harmonisieren, ist natürlich auch nicht selbstverständlich mit so viel Druck.
Mhm. Auf jeden Fall. Und dass man es dann eben so gut hinbekommt und sich eben auch die eingewechselten Spielerinnen, die neu gestartet sind, so reingehauen haben, das fand ich wirklich beeindruckend. Bei Sarah Debritz bin ich ehrlich, kann ich das noch gar nicht so genau einschätzen irgendwie. Also sie ist mir jetzt weder negativ noch wahnsinnig positiv aufgefallen, was I guess für ihre Position auf jeden Fall gut ist. Ist ja auch eine Position, die eher nicht so krass auffällig ist, sondern wirklich eher Fäden ziehen hintendurch. Und das hat sie schon ganz gut gemacht. Ne? Du hattest vorhin schon erzählt, in unserem kleinen Vorgespräch hier für die Transparenz, dass du sie sehr gut fandest, ne?
Genau, also dafür, dass sie eben jetzt in so einem späten Zeitpunkt des Turniers erstmals in der Startaufstellung stand und eben so jemand auch Wichtiges wie Sjoke Nüsken ersetzen durfte, musste, finde ich, hat sie mit einer sehr breiten Brust gespielt und eben ja sich einfach sehr gut gemacht gegen starke Spanierinnen. Ich meine, du stehst da vorne, versuchst irgendwie dich durchzufädeln und hast diese ballstarken Spielerinnen, gegen die du da ran musst, die dich gefühlt jedes Mal ausfädeln können, wie oft Spanierinnen gegen durch die Beine von Deutschen gespielt haben. Oh Gott, das war jedes Mal, hat es mir im Herzen wehgetan, das zu sehen. Aber wurscht. Also deswegen, um zurück auf Sarah Debritz zu kommen, ich finde, sie hat ein gutes Spiel gemacht. Wie du sagst, in ihrer Position muss sie vielleicht gar nicht so auffällig sein, weil sie eben die Fäden zieht. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, als wäre das DFB-Team nie in den spanischen Strafraum gekommen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Sie haben es ja geschafft, sich auch durchzufädeln. Nur leider nicht ganz so erfolgreich.
Ja, aber das ist auch ein Punkt, okay, jetzt sind hier ein paar Punkte offen, sag ich mal, auf die man anknüpfen könnte. Ich würde erstmal die Defensive noch mitnehmen, weil ich am Anfang auch so ein bisschen gesehen hatte, dass, klar, eine sehr deutliche Viererkette diesmal mit Kat Wamser, Klein Herne und Knag, aber manchmal ist da Sens am Anfang auch mit reingerutscht. Minge war ja ein bisschen weiter vorne, die ist ja gar nicht so oft reingerutscht, hatte ich den Eindruck. Und Debritz hat sich auch manchmal so ein bisschen fallen lassen. Natürlich, um da auszuhelfen, und ausgeholfen haben alle. Also da ist auch eine Jule Brandt und eine Clara Bühl sind da auch immer wieder, wie wir es ja jetzt schon kennen, sehr weit zurückgerudert mit und haben ausgeholfen. Aber eben eine Debritz auch. Und dann würde ich da direkt einfach mal bleiben, wenn das in Ordnung ist bei der Defensive.
Na klar.
Weil das eben auch dieses Ding ist, wie die sich reingehauen haben. Ich würde hier, man kann eigentlich alle hervorheben, ganz ehrlich, weil alle vier sich so hervorgetan haben durch ihre Zweikampfführung, durch ihre Grätschen teilweise auch. Da könnte man jetzt mehrere nochmal spezifisch hervorheben. Ich persönlich würde einmal Klein Herne hervorheben, die ihren ersten Startelf-Einsatz gemacht hat. Das war ganz lustig. Anton Seiler von Elf Freunde, der hat dann nach dem Spiel gesagt, Klein Herne, die hat das ganze Turnier über kein Tor gefangen, wenn sie gespielt hat, weil sie am letzten Spiel in der 20. eingewechselt worden ist, da war das Tor schon gefallen. Und jetzt ist sie vor dem nächsten Tor ausgewechselt worden, verletzungsbedingt an dieser Stelle, gute Besserung mal. Aber wirklich, wie die sich in die Grätschen geschmissen hat, meine Fresse, war das beeindruckend, ey, auch gegen eine Alexia Putellas eben sich behauptet hat teilweise. Das war wirklich, wirklich stark. Und Rebecca Knag hat für zwei ihrer Kolleginnen ganz besondere Worte nochmal übrig.
Franzi Kett wieder, Carlotta Wamsau, was die zeigen gegen Weltklasse-Spieler, es ist Wahnsinn. Ich bin so stolz auf die Mädels und ich glaube, da wächst was Großes zusammen.
Das hat man gesehen und das ist auch das, was ich die letzten Male schon meinte. Man sieht einfach das Potenzial der Defensive und das finde ich auch so krass, weil ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob du zustimmst, ich hatte das Gefühl, dass wir in der Defensive von einem großen Fragezeichen zu wirklich einer Begeisterung gewechselt sind.
Im Laufe des Turniers, ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil ich glaube, der Großteil wusste gar nicht so richtig, was mit der Defensive anzufangen. Also die Fans, weil sie nicht so richtig wussten, können die wirklich gegen Fußball-Großmächte irgendwie bestehen. Dann haben wir es eben gegen Dänemark einerseits gesehen, da lief es okay, dann gegen Schweden überhaupt nicht gut, gegen Frankreich wiederum, die ja so viel, so spritzig, so neu irgendwie um die Ecke kamen, dann wieder unheimlich gut und gegen Spanien eben auch ich würde sagen, relativ gut. Dass du, wie wir gerade gehört haben von Knaack, Weltklasse-Spielerin nicht über 90, geschweige denn 120 Minuten so krass einkesseln kannst, dass sie nicht durchkommen, das ist auch klar. Aber ich bin bei dir. Das ist für die Zukunft wirklich etwas, worauf aufgebaut werden kann. Allerdings muss ich bei all der Euphorie auch sagen, Carlotta Wamsa war für mich extrem unglücklich unterwegs, weil, auch das haben wir im Vorhinein kurz einmal besprochen, eine Spielerin, die ja eigentlich offensiv ausgerichtet von Grund auf ist, eine Offensivspielerin eigentlich mal war, dort in der Außenverteidigung einzusetzen, weil sie es kann, gar keine Frage. Aber wenn sie dann also trotzdem auf ihre Grundtugenden zurückgreift und irgendwie in den gegnerischen Strafraum mit reinläuft und dort zu Chancen kommt, da hat's mir dann wiederum echt gefehlt an Entschlossenheit, vielleicht auch an einem starken Abschluss. Das hat mich teilweise wirklich auf der Couch wild werden lassen, als ich so dachte, Carlotta Wamsa, bitte reiß dich zusammen. und bitte schieß jetzt einmal gescheit aufs Tor. Weil die Abschlüsse, die es gab, die waren einfach zu schwach. Die waren teilweise eben auf die Frau. Das hatten wir dann kurz vor Beginn der Verlängerung, wo eben Katakoll sowas von geprüft wurde.
Oh, das war
zwei Abschlüsse
Parade
auf sie rauf. Ja. Und dann bist du so, jetzt nicht direkt auf den Körper schießen. Natürlich können wir hier von außen immer große Worte schwingen, gar keine Frage. Ich stehe da nicht ansatzweise auf dem Feld. Aber das war so eine Situation, wo ich mir denke, wenn du eine abgehiefte und wirklich krasse Offensivspielerin bist, dann machst du den. So.
Ja.
Und das hat mich genervt.
Halt diese verstehe ich. Kann mir auch vorstellen, dass das sicherlich mit ihrer noch mangelnden Erfahrung zusammenhängt. Wenn sie da ein bisschen cooler wird mit der Zeit, dann glaube ich, wird das schon auf jeden Fall. Die Szene war ja irgendwie in der Nachspielzeit, also in der Nachspielzeit der normalen Spielzeit, sage ich mal so, der regulären Spielzeit. Ein krasser Schuss irgendwie aus der zweiten Reihe. Katakoi bringt den Ball gerade noch so an die Latte, hat mich dann ein bisschen erinnert auch an Katrin Berger eben gegen Frankreich.
Yeah.
Und Wamsa hat danach, glaube ich, sogar noch den Pfosten auch nochmal getroffen. Also es war ja wirklich eine irre Situation da. Aber es war ja auch nicht nur sie. Ne? Also in der Offensive, abgesehen davon, dass relativ wenig nach vorne gegangen ist, wo man dann auch sagen muss, gut, dass sie, wenn sie so defensiv gestanden haben, das dann doch immer wieder hinbekommen haben, immer mal wieder nach vorne zu kommen. Aber das dann halt so bitter, gerade wenn dieses Spiel 0-1 ausgeht, die Möglichkeiten waren ja da. Gerade irgendwie in der ersten Halbzeit war das, glaube ich, auch Herr Bühl irgendwie direkt nach 10 Minuten nicht mal irgendwie knapp daneben. Da hat auch in der 5. Minute schon irgendwie eine Möglichkeit. In der 29. war das auch genau Giovanna Hoffmann, die da super bitter, ey, nach einer tollen Aktion von Brandt und Debritz über rechts bringen sie den Ball dann rein, auch mit bisschen Glück, mit ganz schön viel Glück. Und dann haut Giovanna Hoffmann über den Ball drüber. So, das ist...
Stimmt, der Airball. Ich habe noch geschrieben. Airball. Wirklich jetzt.
Ja. Oh, das war so ärgerlich. Und das ist halt so das Bittere. So, weißt du, wenn du dann halt so mehr oder weniger stabil hinstehst, weil das ist auch ein Punkt, den ich noch sehr schwer einzuschätzen finde. So, die Defensive war teilweise vogelwild. Also wirklich... Mhm. Und aber im entscheidenden Moment hatten sie trotzdem immer den Fuß dran, so dass ich an irgendeinem Punkt dann wirklich so gehabt, da ist dann irgendwie doch auch dieses Urvertrauen da, dass da immer jemand noch dazwischen gehen wird, dass im Zweifel auch eine Berger immer da sein wird, was dann ja schon wieder eine Stabilität und eine Stärke ist. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, so hat das an dieser defensiven, weirden Art der Stärke gelegen oder muss man das eher der Offensive der Spanierin zu Lasten legen, dass sie da nicht fordernd genug waren und nicht abschlussstark genug waren. Das ist so ein Fragezeichen, was ich noch habe. Könnt ihr uns ja sehr, sehr gerne mal schreiben bei Spotify in die Kommentare oder bei Instagram @frauen.fußball.podcast. Aber ja, in der Offensive beim DFB-Team, Clara Bühl war da jetzt auch nicht so wahnsinnig glücklich, ne?
Nee, überhaupt nicht. Auch sehr unglückliche Situation über Clara Bühl, die man da sehen konnte. Auch in ihren Abschlüssen irgendwie nicht zielgerecht genug. Wie gesagt, sehr unglückliches Spiel von ihr, denn sie hatte die Möglichkeiten, war dann aber in den einzelnen Situationen irgendwie auch nicht abgewichst genug. Ich weiß nicht genau, irgendwie sollte es an dem Tag nicht so sein, dass sie trifft. Aber wer zum Beispiel leider auch null aufgefallen ist, den die Spanierin einfach sowas von unter Kontrolle hatten, war Jule Brandt. Also die haben sie sich vorher auf jeden Fall einmal rausgezogen und bis ins letzte Detail analysiert, weil sie kam kaum vor. Also sie hatte hier und da ihre Situation, wo sie wieder sich durchgespielt hat und du hast richtig gesehen, die kriegt ihr jetzt gerade mal nicht, die rennt jetzt da durch, die fädelt sich da raus auch. Aber die Spanierinnen hatten am Ende einfach immer wieder den Zugriff auf sie. Also das, was wir in den anderen Spielen gesehen haben, vor allem gegen Frankreich, selbst auch nach hinten raus. Also Jule Brandt konnte auch hinten in der Defensive gar nicht viel aushelfen wie gegen Frankreich, finde ich. Das ist mir aufgefallen, dass sie kaum Anspielfläche richtig war, weil die Spanierinnen sie so eingekesselt hat.
Ja, kann man dann sagen, würdest du dann sagen, dass die spanische Analyse die deutsche geschlagen hat? Weil das ja auch beim Gegentor, zu dem wir gleich kommen werden, ein Thema war, ein Faktor war?
Auf Dauer gesehen ja, über 90 Minuten nicht. Nee, aber den längeren Atem durch eine noch bessere Analyse hatten die Spanierinnen dann am Ende.
Ja, na und halt einfach eine komplett andere Klasse. Also wenn wir da einmal drauf schauen wollen auf die Spanierinnen, das fand ich ja wirklich auch, ich meine, das habe ich ja beim Frankreich-Spiel auch schon gesagt, diese individuelle technische Klasse vor allen Dingen, hat man da schon gesehen, jetzt gegen Spanien war das echt, das ist ein anderes Level. Also das haben die Spielerinnen auch selber gesagt in der Mixzone dann danach. Da hat Vück auch gesagt, irgendwie gegen so spielende Spanierinnen, das musst du auch erst mal hinkriegen. Die haben sich wirklich auf engstem Raum da teilweise Lösungen erspielt, wo sie zumindest, also ne, lange Zeit dann halt kein Tor gemacht haben, aber Möglichkeiten hatten, wo sie dann Ann-Kathrin Berger geprüft haben. Das ist so beeindruckend, ey. Und dann kannst du halt das einmal Parayuelo auch noch mit einwechseln, die dann Ann-Kathrin Berger nochmal extra stresst und hast halt eine Alexia Putellas und eine Bonmati und eine Caldente und wechselst dann auch noch eine Athenea ein, die Carlotta Wamsa auch nochmal neu gestresst hat irgendwie, wobei Wamsa gegen sie eine richtig, richtig gute Figur hingelegt hat, finde ich. Also das war schon beeindruckend, auch wie sie die teilweise abgelaufen hat und so. Und da ist dann wieder der Punkt, wo wir vorhin schon mal waren. Dieses Unsichere, was wir sonst hatten beim Blick auf die Defensive, da war es dann einfach nur so total krasses Wow, Wahnsinn.
Mhm. Ja, ich muss noch auf eine Spielerin blicken, der Spanierin Essa González. Da habe ich zumindest, also es gab viele Situationen, wo ich mit offenem Mund da saß. Es gab aber einen langen Ball, den sie mit ihrer Hacke angenommen hat in den Lauf. Ich habe gesabbert wie wild, als ich das gesehen habe in der Wiederholung. Wow. Also du sagst es, Weltklasse pur und das zeigen sie dann in so kleinen Momenten, die am Ende nicht mal zu dem Tor geführt haben, aber du bist nur so, alles klar, allein dafür liebe ich diesen Sport, dankeschön.
Ja, es ist ja schon eine große Überraschung gewesen, ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich, wenn das fürs, obwohl so eine große Überraschung auch nicht war, wie gesagt, die Chancen waren ja da und über eine Situation würde ich nochmal gerne sprechen, weil ich da wirklich immer noch auch ein Fragezeichen in meinem Kopf habe, ich hatte nach dem Spiel jetzt nicht die Möglichkeit, das nochmal nachzuschauen, in der 49. Minute, da hat es eine Situation im spanischen Strafraum gegeben, wo ich meine gesehen zu haben, dass der Ball an die Hand einer Spanierin gekommen ist. Miri, du hast das Spiel im Fernseher gesehen, wo man ja immer noch mal auch die Wiederholungen sehen kann und so. Kannst du mir das kurz erklären, was ist da gewesen? Weil ich glaube, nicht mal der VAR hat sich eingeschaltet, oder?
Es gab eine Situation, da waren die Deutschen im spanischen Strafraum unterwegs. Es kam zu einem Abschluss, der allerdings, entschuldigt bitte, ich habe die spanischen Spielerinnennamen jetzt gerade nicht drauf, weil die Situation sehr schnell ablief. Sie haben sich quasi gegenseitig angeschossen und eine Spanierin hat im sehr kurzen Abstand dementsprechend auch den Ball an den Arm bekommen, an den Ellbogen. Die deutsche Mannschaft hat aufgeschrien, Hand, Hand, Hand. Die Schiedsrichterin war sich sehr schnell sicher, dass das kein aktives Handspiel war, hat deswegen weiterspielen lassen und die Szene wurde im Fernsehen auch nochmal wiederholt, man hat es nochmal gesehen. Gleichzeitig hat man, meine ich, sehen können, wie die Schiedsrichterin auch den Kontakt zum VAR gesucht hat und ich kann mir jetzt nur das so ausrechnen, dass der VAR ihr Recht gegeben hat, dass es keine aktive
kein aktives Handspiel war, weil zu eng beieinander, also zu eng angeschossen, vom Körper abgeprallt quasi. Keine komplette Fehlentscheidung der Schiedsrichterin auf dem Feld.
Ja, okay, das erklärt es ja, weil also, dass es irgendwie schwierig sein könnte, habe ich auch gedacht, dass irgendwie wegen zu kurzer Nähe oder sowas, aber es war dann doch irgendwie ein bisschen weird in dem Moment auf dem, also im Stadion. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wer diese beiden Spielerinnen waren, weil ich kann es auch im Ticker nicht irgendwie nachlesen irgendwo und habe in dem Moment das auch gar nicht registriert, wer das gewesen ist. Also ja.
Trotzdem ärgerlich. Also es sind so Situationen wahrscheinlich, bei denen du dann im Nachhinein über fehlendes Spielglück auch irgendwie sprichst. Ne? Also was einfach immer eine Rolle spielt in wichtigen Spielen. Es ist so. Hättest du den Elfmeter bekommen und einfach gemacht, bin ich mir zum Beispiel sicher, hätte sich das DFB-Team diesen Sieg nicht mehr nehmen lassen. Da kannst du mit Spielklasse kommen, wie du willst. Da hätte die deutsche Mentalität die spanische geschlagen.
Punkt. Ja. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Wollen wir dann mal auf das Gegentor zu sprechen kommen, das das Spiel dann letzten Endes ja entschieden hat. In der 113. Minute, meine Güte, ey. Das war wirklich, wenige Minuten haben nur noch gefehlt. Genau, es war der Treffer von Aitana Bonmati über rechts, ist sie dann reingelaufen, beziehungsweise erstmal war das ja schon auch immer noch eine sehr brenzlige Situation von einem Angriff vorher, wo dann Sydney Lohmann im eigenen 16er den Ball nicht ordentlich geklärt hat, beziehungsweise das ganze DFB-Team im Verbund, aber Sydney Lohmann war es, die da irgendwie im eigenen 16er nochmal ins Dribbling gegangen ist oder was, an die Seitenlinie.
Nochmal eine Kurve genommen hat und nochmal eine Kurve, oh, da werde ich schon wieder wirklich wütend. Sorry, Sydney, aber nicht in der 113. Minute.
ja. Bis dahin war ja alles immer noch gut gegangen. Dann hat sie eben den Ball verloren und dann landete er eben irgendwie bei Bonmati und sie hat ihn dann von rechts an der kurzen Ecke vorbei dann ins Tor oder über die kurze Ecke ins Tor geschossen an Berger vorbei, wo dann relativ schnell eben auch gesagt worden ist, Berger, krasses Spiel schon wieder gemacht. Oh mein Gott, die Frau, die hat in der ersten Halbzeit, habe ich ja auch schon gesagt, die hatte noch nicht genug von den Paraden, die sie da schon gezeigt hat. Die hat einfach selber nochmal den Ball nach Spanierin in die Füße geschickt, damit sie nochmal getestet werden kann und den Ball sowas von easy aber abgefangen. Aber da war sie dann eben in dem Moment nicht so ganz da oder auf der Höhe. Da ist dann irgendwie schon gesagt worden, so ja, ausgerechnet in dem Moment ist sie nicht da, ist dann ihre Schuld sozusagen, was ich ein bisschen schwierig finde in dem Moment. Aber sie selber sieht's auch genauso.
Die kurze Ecke ist meins. Ich hätte es besser wissen sollen, weil eine brillante Spielerin wie Bonmati sieht natürlich die kleinste Lücke, wo ich wirklich gedacht habe, dass ich da bin. Das tut mir furchtbar leid, dass ich in dem Moment, wie so vielen anderen Momenten davor, nicht da sein konnte, weil es die Mannschaft einfach furchtbar verdient hat, in dem Finale zu stehen.
Aussagen, die fast wehtun von Ann-Kathrin Berger, weil sie sich so in den Dienst der Mannschaft stellt, sich zurücknimmt nach einem unfassbar geilen Elfmeterschießen gegen Frankreich, sagt, an mir lag's nicht, ja, ich habe nur meinen Job getan. Jetzt nimmt sie die Schuld auf sich, was man auch gar nicht zulassen möchte. Ja, in der Situation, kurze Ecke, kurze Torwart-Ecke, die muss die Torhüterin haben, fertig, so. Aber aufs Turnier gesehen, scheiß drauf, sage ich mal ganz genau so. Ist blöd gelaufen, aber der Frau irgendwas zu Lasten kommen, das darf nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Und was ich bei dem Ton übrigens auch noch super bitter finde, nicht nur den Inhalt, sondern auch, was man da sonst so gehört hat im Hintergrund, nämlich die Spanierinnen, die da schon gefeiert haben. Da standen wir um eine sehr bedröppelte Ann-Kathrin Berger herum und sie nimmt eben die komplette Schuld auf sich und im Hintergrund feiern die Spanierinnen wie nix. Das ist schon echt hart. Aber zu dem Schuld auf sich nehmen nochmal, Wück hat da eine ähnliche Sicht, also der Bundestrainer Christian Wück hat eine ähnliche Sicht wie du.
Erstmal muss sie die Schuld nicht auf sich nehmen. Sie hat uns genug Szenen gerettet, um uns im Spiel zu haben. Wir wissen aber auch, dass wir den Ball gar nicht hergeben müssen. Wir sind im sicheren Ballbesitz. Das ist eben der Unterschied dann eben zu den Spaniern. Aber es wird keine Vorwürfe geben, egal an wen.
Ganz wichtig. ganz starke Aussage, in dem Fall von Bundestrainer von Christian Wück, keine Vorwürfe an irgendjemanden zu richten, das bringt nichts. Du musst analysieren oder solltest zumindest, weil er hat es angesprochen, der Ballbesitz ist übers komplette Spiel auf jeden Fall zu analysieren und zu sagen, da müsst ihr mehr draus machen. Wenn ihr den Ball habt, müsst ihr mehr aus Situationen machen, aus Situationen holen. Eine Sydney Lohmann darf in dieser Situation eigentlich nicht nochmal die Extrakurve gehen, muss den Ball, finde ich, gerade so spät im Spiel einfach mal rausballern und retten, weil alles andere, da bleibt's zu angespannt. Also du willst dich ja quasi, glaube ich, irgendwann nur noch ins Elfmeterschießen retten, wenn du es selbst nicht hinkriegst, ein Tor zu schießen. Und dann, sie hat sich natürlich dabei was gedacht und sie ist eine sichere Spielerin, will ich ihr auch unterstellen. Aber in dem Moment leider einen Zacken zu viel gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch irgendwie voll scheiße, so nach so einer sehr intensiven Leistung und wieder so eine Willensleistung, da irgendwie die Schuld zuzuschieben. Und so letzten Endes sind es immer mehrere Faktoren. Also dass wir da überhaupt so eine Welle nochmal zugelassen haben. Gut, da ist man dann auch müde, meine Güte, nach dem Frankreich-Spiel vor allen Dingen. Ich finde, das hat man auch so ein bisschen gesehen, dass sie da...
Ja.
Sie haben zwar gesagt, wir waren 100% wieder fit, waren da, haben uns gut regeneriert und so. Aber ich finde, man hat schon so ein bisschen gesehen, ist nochmal anders. Und ja, es sind immer mehrere Fehlerquellen. Auf der anderen Seite den Ball halt so scharf raufzubringen, wie Bon Matides gemacht hat. Das schaffen halt auch nicht viele. Also das ist wirklich beeindruckend. Absolut. Da war es dann halt einfach. Und das, finde ich, kann man ja auch mal einfach so sagen, ey, da war die Offensive der Gegnerinnen halt einfach besser. Da war der Schuss von Bon Mati einfach besser. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Was du gerade gesagt hast mit dem Elferschießen, fand ich übrigens sehr, sehr spannend, weil ich habe das Gefühl, gerade nach dem Spiel gegen Frankreich, da hatte ja, ich glaube, Janina Minge war das, die irgendwie gesagt hat, ja, nach dem Platzverweis, also nach der 13. Minute oder was das war, wussten wir, wir müssen es ins Elfmeterschießen schaffen. Und ich hatte jetzt bei gegen Spanien das Gefühl, dass das von Anfang an der Plan war. Ich finde, dass Rebecca Knaack das nach Abpfiff so ein bisschen hat durchblicken lassen. Also natürlich sagt sie, nee, wir irgendwie wollten, also das war nicht der Plan. Das sagt sie natürlich nicht, dass es der Plan war. Aber zwischen den Zeilen hören wir mal rein. Vielleicht gibt ihr mir dann recht.
Also ich glaube, wir haben alle aus dem letzten Spiel Selbstvertrauen mitgenommen. Und uns war klar, entweder wir kommen jetzt noch eine Situation vorne oder wir machen das dann im Elfmeterschießen. Das ja.
Also ich glaube nicht, dass sie mit Anpfiff quasi sich dachte, wir haben jetzt eine Situation vorne oder wir müssen sie im Elfmeterschießen regeln. Das meint sie damit nicht. Ich glaube, dass sie eher die Verlängerung damit ins Spiel genommen hat und gesagt hat, jetzt sind wir schon dabei, 120 Minuten zu spielen. Wir haben es in 90 Minuten nicht geschafft. Also entweder wir kriegen jetzt die eine goldene Möglichkeit zum goldenen Tor oder wir müssen es im Elfmeterschießen regeln. Also das waren quasi, glaube ich, die zwei Optionen. Hauptsache kein Gegentor fangen.
Ja.
Das war die Aufgabe.
Ja.
Miri, aber wenn ihr da anderer Meinung seid, liebe ZuhörerInnen, bitte sagt es gerne.
Sagt es uns sehr gerne bei Instagram @frauen.fußball.podcast. Die Sache ist, was bleibt dir? Erstmal die harten Fakten natürlich. Spanien hat erstmals gegen das DFB-Team gewonnen. Das ist krass. Für alle, die gesagt haben, irgendwie, ja, es ist halt so, Spanien liegt uns nicht. Das kommt natürlich vor allen Dingen aus dem Männerfußball und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man gerade irgendwie neu mit dazugestoßen ist. Herzlich willkommen an der Stelle erstmal. Dann ist es eben so, Spanien scheint dem DFB geschlechtsübergeordnet nicht zu liegen. Den Frauen war es halt so, sie haben dem DFB-Team sehr gut gelegen und jetzt im 9. Aufeinandertreffen eben haben die Spanierinnen das erste Mal gewonnen, stehen auch das erste Mal in einem EM-Finale. Was bleibt, stehen das erste Mal in einem EM-Finale und fürs DFB-Team ist es erst das zweite Mal, dass man so ein Halbfinale verloren hat. Und was bleibt jetzt davon? Miri, bevor du loslegst, wollen wir einmal kurz an Katrin Berger hören.
Ob Spanien, ob England oder ob Frankreich oder sonst was, die können alle Fußball spielen. Aber ich glaube, die Mentalität, was wir an den Tag gelegt haben, zweimal 120 Minuten, das kann uns keiner nehmen. Und es wird noch viel, viel größer auf jeden Fall.
Da habe ich jetzt was fürs Phrasenschwein. Aber das sind die deutschen Tugenden, die sie gezeigt haben. Das ist das, was Ann-Kathrin Berger auch sagt. Und das hebt die deutsche Nationalelf von den anderen Teams ab. Also zweimal über 120 Minuten zu spielen, ist einfach unfassbar anstrengend. Aber da dann das Gefühl zu haben, die könnten es trotzdem reißen, das kann nicht jede Nation. Und das haben sie im Laufe des Turniers sich erarbeitet. Sie sind eine Turniermannschaft geworden. Und da gebe ich ihr komplett recht, das kann ihnen keiner nehmen.
Ich habe mit dem Begriff deutsche Tugenden immer so ein bisschen ein Problem, Nationalismus und so, nicht so mein Fall. Absolut. Aber da muss ich dir wirklich recht geben. Also das ist ja wirklich was, was sich durchzieht durch die Historie und auch durch die Teams einfach durchzieht. Dieses Dranbleiben und mit Willen reinschmeißen. Im besten Falle hat man ja auch nicht immer so gesehen, aber das ist das, was man sich erhofft, erwünscht, wo man dann vielleicht eben dran erkennen kann, hey, das ist dann eben das DFB-Team so. Und wobei man ja natürlich auch sagen muss, kann man den Spanierinnen jetzt auch zuschieben, dass sie so lange dran geglaubt haben und durchgehalten haben und eben nicht aufgegeben haben. Das kann man auch den Engländerinnen zuschieben, dass sie teilweise komplett abtauchen und dann in den letzten 10 Minuten nochmal richtig draufhauen.
Ja.
Aber nun denn, einen kompletten Abriss, machen wir mal hier kurz einen Haken drunter, einen kompletten Abriss dazu und was bleibt und wie es weitergeht. Das werden wir machen am Montag in der Folge nach dem Finale. Da schauen wir auf das Turnier insgesamt, wo ja das DFB-Team richtig toll gespielt hat, aber auch andere Teams echt positiv aufgefallen sind und Spaß gemacht haben, was da im Schnitt übrig bleibt und wo es für den DFB auch als DFB hingehen sollte, das werden wir uns da mal anschauen. Würde ich mal sagen, Miri, oder hauen wir doch auch mal direkt an unsere HörerInnen raus, wenn ihr da Dinge auf dem Herzen habt, schreibt uns auch das sehr, sehr gerne. Ihr habt viele Hausaufgaben heute von uns bekommen.
Was bleibt von dieser EM? Genauso ist es. Also gerne auch erst Gedanken machen nach dem Finale. Aber was bleibt euch in Erinnerung? Was hat euch überrascht, beschäftigt? Was habt ihr aber auch zu kritisieren bezogen auf diese Europameisterschaft? Schreibt es uns wirklich gerne. Das interessiert uns sehr und das würden wir dann dementsprechend auch analysieren wollen.
Werbung.
Oh Nina, ich brauche jetzt mal echt kurze Pause. Ich brauche ein bisschen Energie, am besten ein paar Proteine. Und da nehme ich mir gerne einfach ein paar Nüsschen zur Hand, weißt du?
Ja,
nicht
rein.
Nur seit der Schwangerschaft. Schon vorher hatte ich immer Bock, irgendwie ein paar Nüsse zu snacken. Aber ich habe auch mit meinem Mann eine große Diskussion darüber. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Studentenfutter mit oder ohne Rosinen?
Ich bin absolut Team ohne Rosinen. Ich weiß nicht, warum. Ich liebe Weintrauben. Aber Rosinen, nee, hast du mich nicht. Deswegen bin ich nämlich bei Seeberger auch immer Team Edelnussmix und eben ohne Rosinen möglich. Also Nussmix auch ungesalzen, gesalzen, geröstet, ungeröstet. Aber Rosinen, die kommen bei mir nicht ran.
Dann sind wir doch schon mal auf einer Wellenlänge. Mal wieder. Es gibt ja auch noch so einen Mix mit Cranberries und so. Also da findet man mich dann auch eher zu Hause. So ist es nun mal. Ja. Aber ganz ehrlich, nehmt euch, was ihr braucht. Bei Seeberger gibt's eben alles, was man will. Und das Gute ist, mit unserem Code FFP20 gibt's 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop.
Ganz genau, das gilt für Deutschland und Österreich, also seeberger.de oder seeberger.at. Richtig coole Sache, faire Bedingungen, nachhaltige Landwirtschaft. Seeberger achtet da auf jeden Fall drauf. Deswegen freuen wir uns da sehr, euch eben diesen Rabattcode mitgeben zu können. Ja, auch mit Hinblick auf die Europameisterschaft eben und die spannenden Spiele, die da anstehen. Da braucht man einfach was zwischen den Finger.
Und streitet euch nicht zu sehr, wenn es ums Thema geht. Studentenfutter mit oder ohne Rosinen.
Werbung Ende.
Und sonst so?
Wir haben den nächsten ZuschauerInnen-Rekord bei der EM und das ist wirklich ein ganz, ganz großer und nicht so ein Verquerer von der UEFA irgendwie zusammengebastelter, denn es ist die meistbesuchte UEFA-EM ever. Bei der EM in der Schweiz ist dieser ZuschauerInnen-Rekord aufgestellt worden mit mehr als 620.000 Zuschauenden, ganz genau gesagt 623.088 Fans. Schon vor dem Finale ist damit die Bestmarke für eine EM der Frauen aufgestellt worden. Das Turnier übertrifft damit, also dieses Turnier 2025 übertrifft damit die EM 2022 in England, bei der unter anderem im Old Trafford von Manchester gespielt worden ist und auch im Wembley Stadion von London. Also da hat man eine neue Marke geknackt, schon vor diesem Finale. Wahnsinnig stark.
Die französische Nationalelf ist ja im Viertelfinale an der DFB-Elf gescheitert. Für Nationaltrainer Bonadei hat das aber keine großen Auswirkungen. Er bleibt Cheftrainer der Elf. Philippe Diallo, der Präsident des französischen Fußballverbandes, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass sich die Frage eines Trainerwechsels für ihn trotz dieser, ja, na klar, herben Enttäuschung eigentlich gar nicht gestellt hat. Für ihn ist klar, wir machen da weiter. Wir müssen aber auch auf jeden Fall analysieren, was da eigentlich passiert ist. Ich bin sehr froh für Bonadei, dass er da weitermachen darf, denn also diese französische Elf hat ja wirklich überzeugt, frischen Wind in dieses Turnier gebracht. Das war mega, mega toll und man darf auch nicht vergessen, dass sie vor dieser Niederlage gegen die DFB-Elf einfach 11 Siege in Folge gefeiert haben.
Bisschen was aus dem Vereinssport. Sarah Dawson, jetzt müssen alle Frankfurt-Fans stark bleiben, verlässt die Eintracht. Es geht für sie nach LA zu Angel City FC, zu Alexander Strauß, der da ja hingewechselt ist als Trainer von den Münchnerinnen und auch zu Svennis Jonsdottir, die vom VfL Wolfsburg rüber gewechselt ist. Also da ist richtig gut viel Kraft da, sage ich mal so. 2022 war Sarah Dawson von Wolfsburg zu Frankfurt gewechselt. Im April erst hat sie ihren Vertrag bis 2026 verlängert. Ja, aber LA war ihr Traum, seit sie 14 ist. Und jetzt geht's da erstmal für ein Jahr hin. Ganz viel Erfolg an der Stelle.
Jetzt stehen erst einmal 3 Tage Pause auf dem Programm. Und dann war's es leider schon wieder mit dieser Europameisterschaft. Am Sonntag stehen sich England und Spanien gegenüber. Um 18 Uhr ist Anpfiff im St. Jakob Park in Basel. Und dann wird eben um die Trophäe gespielt. Es ist, hatten vielleicht die wenigsten im Kopf, ich zumindest nicht, die Revanche für das EM-Endspiel könnte es werden. Denn dort haben sich die Spanierinnen gegen die Three Lionesses durchgesetzt mit 1-0. Frage ist, wie geht's diesmal aus? Nina, was sagt dein Gefühl? England gegen Spanien? Ich muss sagen, das ist ein Finale, das so eine Europameisterschaft auf jeden Fall verdient hat. Die Größen im Fußball treffen da aufeinander. Was sagt dein Gefühl?
Ich finde es ein bisschen schade, dass es halt ein Revival vom Endspiel ist irgendwie, von der WM auch. Ich hätte mir da nochmal irgendwie was Neues gewünscht, aber es zeigt einfach, das sind gerade die Fußballkräfte am Start. Ich glaube, mein Reflex wäre zu sagen, Spanien macht das. Na klar, logisch, weil ich ja bisher, wie man es vielleicht gehört hat in den letzten Folgen, kein großer Fan der englischen Nationalelf bin bei diesem Turnier. Aber da finde ich einen ganz interessanten Punkt, dass die Spanierinnen zuletzt ja auch schon gegen die Schweiz eine Weile gebraucht haben, bis sie die Treffer erzielt haben, aber eben dann in den letzten Minuten dann nochmal zugeschlagen haben. Aber die letzten Minuten, wo die Spanierinnen zuletzt jetzt halt so zugeschlagen haben, das ist ja die Stärke der Engländerinnen. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das umgekehrt läuft. Also bin ich super gespannt drauf und interessant, was dann eben überwiegen wird. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich das unfair finde, dass England im Finale steht, nach den Spielen gegen Schweden und Italien, bin eigentlich irgendwie für Spanien, weil der Fußball einfach, ja, hallo, krass. Gleichzeitig finde ich es aber auch schwierig, weil damit dem spanischen Verband, der in der Vergangenheit so viel gegen die Fußballerinnen gearbeitet hat, finde ich, dem würde damit dann Recht gegeben werden. Eine Sache, die dazu zählt, ist eben, dass Montse Tomé auch schon Co-Trainerin unter dem sehr problematischen Jorge Wilder gewesen ist und dass es sozusagen eine Fortführung dieser Zeit ist. Das ist nur einer der vielen Punkte. Aber irgendwie für meine englischen Kolleginnen würde es mich dann doch auch freuen, wenn England gewinnt. Aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie siehst du das, Miri? Entschuldige, ich habe jetzt gerade palavert.
Kein Problem. So weit wie du habe ich natürlich wieder mal gerade gar nicht gedacht. Das bringt mich aber auf jeden Fall zum Nachdenken. Danke dafür. Rein spielerisch und das, was die Spielerinnen im Laufe dieses Turniers gezeigt haben, bin ich insofern bei dir, dass ich sage, spanische Weltklasse muss eigentlich auch belohnt werden. Da haben mich die Engländerinnen einfach im Laufe eines ganzen Spiels nicht überzeugt. Die haben geile Pässe, können sie spielen. Das wird spannend zu sehen, inwiefern die einzelne Weltklasse quasi
gegen eine andere eigentlich funktioniert, weil beide sich geil durchspielen können gegen Gegenspielerinnen und gegen die Ketten des anderen Teams. Da bin ich sehr gespannt, inwiefern das funktioniert, wenn die aufeinanderprallen, also Spanien und England, dass die Engländerinnen einen langen Atem haben und dann, wenn es hart auf hart kommt, sich nochmal zusammenreißen und das Ding holen. Schön und gut. Wäre aber eigentlich nicht fair für das Turnier, was du gespielt hast.
Ja.
Und von daher sage ich, Spanien macht das. Aber wenn sie sich das alles aufgespart haben für ein großes Finale, dann bitte, liebe Löwinnen, dann mach das. Ich glaube, wir müssen dieses Endspiel abwarten.
Ja.
Wir dürfen uns auf ein Finale freuen. Das Turnier auch jetzt schon ein sehr, sehr geiles. Auch das werden wir nochmal analysieren.
Ja, und ich meine, ey, wie krass ist es bitte, wenn du Weltmeisterin und Europameisterin wirst? Oder wie krass ist es, wenn du den Europameisterin-Titel einfach verteidigst? So,
oh,
und dann kommt ja Sarina Wiechmann noch dazu, die ja wohl die absolute Queen schlechthin ist, dass sie jetzt schon wieder in einem EM-Endspiel oder überhaupt in einem Endspiel schon wieder steht, hatten wir in der letzten Folge schon erzählt, wenn sie jetzt einfach ihre dritte EM in Folge gewinnen würde. Wie krass wäre das? Nun denn, wir werden sehen, Miri, du hast es auch schon gesagt, wir werden auch dieses Spiel noch analysieren. Wir bleiben natürlich am Start, wir machen nicht nur, weil das DFB-Team jetzt raus ist, machen wir hier nicht Ende. Ne, ne, ne. Dieses krasse Endspiel, das bekommt ihr auch noch von uns geliefert, natürlich.
Genau so ist es. Also ihr werdet uns so schnell nicht los. Wir hören uns auf jeden Fall nach dem Endspiel dieser Europameisterschaft, wollen dann eben auch nochmal über die Zukunft des DFB-Teams sprechen. Ich freue mich erstmal auf ein geiles Finale. Nina, dir jetzt noch erstmal ein paar ruhige Tage in der Schweiz. Und dann hören wir uns nach dem großen Finale und dann wissen wir, wer Europameister ist.
Ganz genau. Macht's gut, ihr Lieben. Habt noch eine schöne Restwoche, wie auch immer. Bye-bye. Tschüss, Miri.
Ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Berger ist ja so geil, oh mein Gott, die will sich einfach selber nochmal testen. Die hat nicht sowieso schon genug zu tun. Die will nochmal, zack, spiel nochmal den Spanierin in die Füße. Zack, nehme ich nochmal einen Schuss. Ah, easy, kein Problem. Gott, oh Gott.